Es ist für uns eine Freude, dass wir nun heute Abend mit Ihnen sein dürfen und mit Ihnen teilen, was Gott in diesen Jahren in Südafrika geschafft hat und heute noch tut. Aber vor dem wir unseren Text lesen, lasst uns die Augen schließen im Gebet. Wir danken dir, Herr, dass du verheißen hast, wo zwei oder drei sich versammeln in deinem Namen, da bist du zugegen und gegenwärtig. Sei du in unserer Mitte nun, du weißt, was ein jeder braucht unter uns. Sei uns nahe, Herr. Wirke über Bitten und Verstehen und verherrliche deinen Namen. Amen. Unser Textwort finden wir im Jesaja, Propheten Jesaja 64, vom 1. bis zum 4. Vers. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie ein heißes Wasser von heftigem Feuer versiedet, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Heiden vor dir zittern müssten. Durch die Wunde, die du tust, der man sich nicht versieht, dass du herabführest und die Berge vor dir zerflössen. Wie denn von der Welt her nicht vernommen ist, noch mit Ohren gehört, auch kein Auge gesehen hat, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Soweit. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Das ist ein Gebet eines Menschen, der am Ende ist, der nicht weiß, wie weiter. Und dann zu Gott tritt und sagt, ach, das beginnt mit einem Ach. Ach, dass du den Himmel zerrüstest und führest herab. So fühlten wir uns und fühlte ich mich in 1966 in Südafrika. 12 Jahre lang war ich Missionar. Hunderte Menschen versammelten sich. Oft kamen hunderte Menschen nach vorn, um ihr Leben den Herrn Jesus zu ergeben. Oft, wenn ich eine Einladung machte, den Herrn anzunehmen, waren dort so viele, dass da kein Raum vorne war. Und denn sie stehen mussten überall, wo sie waren. Aber das Traurige war, nach 3 Monaten, 4 Monaten, war alles wieder beim Alten. Dass ich sagte, nein, da stimmt etwas nicht. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, haben 3000 sich bekehrt am ersten Pfingsttage, dann waren es 5000 und so lief das. Immer mehr, immer weiter, bis es die Welt durchdrang. Aber bei uns und bei mir war es anders. Es fing groß an und hörte klein auf. Das ist der Unterschied, wenn Gott wirkt und wenn der Mensch wirkt. Wenn der Mensch wirkt, ist alles wunderbar. Aber wenn Gott wirkt, fängt er ganz klein und nichtig an. Aber Gott, sein Werk wird immer größer. Aber das Werk des Menschen wird immer kleiner. Beginn der Bibel heißt es, vom Abend bis morgen war der erste Tag. Wir sagen doch Unsinn. Wir sagen doch nicht von Abend bis morgen. Von morgens bis abends der erste Tag. Typisch, wie wir Menschen sind. Wir beginnen mit dem Aufgang der Sonne. Herrlichkeit, Sonnenstrahl, Aufgang der Sonne. Aber wir enden mit Sonnenuntergang. Schau dich die politischen Führer an. Wenn die beginnen, was Herrliches, was Wunderbares, Großgeschrei. Und wenn sie aufhören, die Sonne unter. Muss man sich schämen, sehr oft. Aber Gott beginnt abends, wenn es dunkel ist. Keine Hoffnung, aber wirkt. Morgens geht die Sonne auf, der erste Tag. Mit dem Aufgang der Sonne. Aber der Mensch, der erste Tag, mit dem Untergang der Sonne. Möge es nicht so sein in unserem Leben. Aber so war es bei mir in meinem Dienst in Südafrika. Wenn wir begannen, waren viele Menschen. Ich habe gesagt, ich werde predigen, bis das Feuer vom Himmel fällt. Oft ein ganzes Jahr, jeden Tag. Ist auch geschehen, dass das ganze Jahr zweimal am Tag ich einen Gottesdienst hatte. Wir begannen mit Hunderten. Am Ende des Jahres waren da vielleicht nur 100 oder 200. Die Menschen kamen und sagen, Elo, wie hast du das geschafft? Ein ganzes Jahr, die Menschen zweimal am Tag im Gottesdienst. Das ist doch ein Heldenwerk. Ich sage, ich bin der größte und unglücklichste Mensch. Nicht der größte im Unglück. Ich bin der unglücklichste Mensch in dieser Welt. Ich bin mit etwas beschäftigt, das mich abgeht. Nicht Pech auf, das abnimmt und nicht zunimmt. Und sagt, da sind mir heidnische Seelen, die geboren werden, als die, die wiedergeboren werden. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, alle Kreaturen. Lehret sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Er hat nie mehr gesagt und uns befohlen, lehret sie zu wissen. Das ist eine Sache. Er sagt, lehret sie zu halten. Das ist eine andere Sache. Eine Sache, lehr den Menschen, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht huren. Aber es ist eine andere Sache, dass der Mensch nicht hurt. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist eine Sache, der Mensch weiß es. Aber es ist eine andere Sache, dass er es tut. Also, das Christentum ist nicht eine Sache des Wissens, sondern des Tuns und des Haltens. Ich predigte die heidnischen Völker. Hier betet der Prophet, dass Gott doch den Himmel zerreißen wolle und herabfahren, dass die Heiden zittern, dass dein Name kund würde unter diesen Völkern. Aber es geschah nicht. Die Zulu sagten mir, Jesus ist der Gott der Weißen. Du sagst, ihr Weißen, ihr habt uns missioniert, Kirchen gebaut, Schulen gebaut, die westliche Zivilisation gebracht, das ist gut. Aber sie sagen, denkt daran, dass das eure Religion ist, nicht unsere. Ihr habt die uns gebracht. Jesus ist der Gott der Weißen. nicht unser Gott. Wir haben unsere Götter. Sie haben denn ihre Götter bei Namen genannt und ihren Gott. Und welchen Angi? Und Sizwe ist der Geist der Nationen. Wenn die besessen sind mit den Geisten der Nationen, dann können sie sogar in anderen Sprachen reden, die sie nie gelernt haben. Sie nennen die Geister der Nationen. Der Josi ist es der Geist des verstorbenen Großvaters oder Vater. Denn Digi ist ein Geist, der in der Brust redet. Die kennen die Geisterwelt. Die nennen diese Geister mit Namen. Die pflegen den Spiritismus und Ahnenkult. Die reden mit den Toten. Da sagen sie, ja, ihr habt ja auch eure Götter. Gott den Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und wir haben unsere Götter. Da hat man mit okkultischen Mächten zu tun. Da hat man mit dem Satan zu tun und böse Geister. Und dann schrie das Herz und sagte, ach Gott, dass du wohl den Himmel zerreißen möchtest. Dann habe ich Sachen erlebt, die mich tief erschüttert haben. In einem Gottesdienst habe ich den Herrn gebeten, Herr, gib mir die Weisheit Salomos, dass ich den Menschen ganz klar mache, dass Jesus nicht der Gott der Weisen ist, sondern der Sohn Gottes, den Gott gesandt hat, Gott, der Fleisch geworden ist und für uns am Kreuz auf Golgatha geschlachtet ist als Lamm Gottes. Er musste etwas sein und war ein Jude, war kein Deutscher, war kein Engländer, war kein Franzose, er war ein Jude. Und Gott hat den gesandt. Und er ist gestorben, am dritten Tage auferstanden und dann aufgefahren gen Himmel und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und Gott gebietet nun, dass alle an ihn glauben. Da ist kein anderer Name uns gegeben, außer Jesus Christus. Als ich Amen sagte, kam eine alte Mutter zu mir und sagte, sagen Sie mal, stimmt das, was Sie uns gepredigt haben? Dann natürlich, wir doch nicht Münchhausen-Geschichten erzählen im Gottesdienst. Das stimmt. Es lebt Jesus. Ja. Ist ihm alle Macht gegeben? Ja. Ach, komm doch mit mir. Ich habe eine Tochter, die ist besessen und krank. Kannst du für die beten, dass die geheilt wird? Ich wusste nicht gleich ein noch aus. Dachte, Elo, da warst du ein dummer Esel. Du hast auch kein Schlupfloch gelassen. Ich wollte sie fragen, sind sie sich das klar, dass das Gottes Wille ist, dass sie gesund wird? Glaubst du, dass Jesus sie befreien kann? Und so vielerlei. Die Gedanken blitzten durch den Sinn. Aber da dachte ich, dieses arme Mütterchen. Ich habe ja gesagt, geht nicht zu den Zauberern. Kommt zu Jesus. Geht nicht zu den Spiritisten. Kommt zu Jesus. Und wenn ich sie diese Frage stelle, dann wird sie sagen, ja, aber du hast mich ja eingeladen. Da dachte ich, ach, vielleicht kommt die Lösung mit der Zeit. Ich fragte sie, wo ist denn deine Tochter? Ja, zu Haus. Kann man dort mit dem Auto hinfahren? Nein. Halbwegs, aber dann müssen wir zu Fuß gehen. Gut. Dann komme ich. Halbwegs sind wir gefahren, dann zu Fuß gegangen und dann kamen wir zu ihrer Hütte. Und als ich sah, was, wie ihre Tochter war, sagte ich, sie hat mir die Hälfte nicht gesagt. Die war gebunden mit Draht an einem Pfahl. In der Mitte der Hütte ist eine Säule, ein Pfahl. Dieser Draht hatte tiefe Wunden hineingeschnitten in beide Arme. Und sie sprach in einer Sprache, die ich nicht verstehen konnte. Ich sagte, wie lange spricht sie denn schon so? Ja, wochenlang, Tag und Nacht, ohne Aufhören. Ein Jammerbild, ein trauriges Bild, das Herz zerbrach. Ich sage aber, warum gebrauchen Sie nicht einen weichen Strick, der nicht so ins Fleisch schneidet wie dieser Draht? Sie sagt, wenn wir was anderes gebrauchen, zerreißt sie es gleich. Dann läuft sie herum in die Gärten der Menschen und in die Gärten und reißt alles heraus. Sie zerreißt ihre Kleider, geht nachts durch das Fenster in die Schule, die Schulkinder, die laufen weg. Und dann kommt das Schulkomitee und sagt, du musst etwas tun mit deiner Tochter. Sie sagt, ich bin zu allen Ärzten gegangen. Keine kann ihr helfen. Ich bin zu den Zauberern gegangen. Keine kann ihr helfen. Sie sagt, siehst du, mein Kuhstall ist keine Kuh. Ich musste alle schlachten, auch alle meine Ziegen, für die Toten, für die Geisterwelt. Nichts hat geholfen. Sie sagt, ich bin am Ende. Sie sagt, oft habe ich überlegt, dass ich meine Tochter umbringe. Und dann war eine Stimme, die mir sagte, tu das nicht, das ist eine Gräueltat vor Gott. Dann hat sie sich überlegt, Selbstmord zu begehen. Also sie sagt, was wird denn aus meiner Tochter? Ich lebe nur mit meiner Schwiegertochter und die wird nicht bereit sein, meine Tochter zu pflegen und nach ihr zu schauen. Sie sagt, ich danke Gott aber, dass ich einen Menschen gefunden habe, der einem lebendigen Gott dient. Nun ist der Hoffnung, dass ihr geholfen wird. Das war wie ein Dolch in mein Herz. Gut, ich sagte, sie werden wieder von mir hören. Ich ging zum Elternhaus, sprach mit meinen Eltern, könnte ich ein Zimmer bekommen, einen Raum, wo ich schlafen kann. Sprach mit 3, 4 Kollegen, seid ihr bereit, mit mir zu beten? Wenn Gott diese Frau heilt, kann das der Beginn einer Erweckung sein. Jede im Stamm kennt sie. Sie wissen von ihrer Not. Das wäre eine Trumpfkarte fürs Evangelium. Die Eltern sagten, gut, kannst die holen. Und ich ging mit einigen Männern dorthin, wir holten sie. Die Heiden sagten, wir wollen mal sehen, was die Weißen, was die Christen nun tun können. Ob ihr Gott diese helfen kann. Sie kamen in den Schlafraum, wo sie schlafen sollte. Wir hatten alles schön fein gemacht für sie. Bett, Tisch, Stühle. Kaum war sie in dem Raum, Da zerbrach sie das Bett, die Stühle. Und in kurzer Zeit sah es aus wie ein Schweinestall. Die Fensterscheiben wurden zerbrochen. Sie waren aus Stahl gebogen. Und dann lästete sie den Herrn Jesus und das Blut Jesu, wie nur ein Teufel das tun kann. 3 Wochen lang haben wir Tag und Nacht für sie gebetet. Nach 3 Wochen waren wir und war ich am Ende. Und sie war noch krank. Ich habe gebetet, Herr, um deines Namens willen, erbarme dich ihre. Aber nichts geschah. Glücklicherweise war eine kleine Besserung. Aber da konnten wir nicht weiter. Ich habe die Tochter genommen, zurück zur Mutter. Und sagte, Erlo, nun in der Zukunft, sei nie wieder so dumm dreist. Jedes Mal, wenn du predigst, lass ein Schlupfloch, dass das dich nie wiederholt. Und dann predigte ich so weiter. Ach, und dann war ich mit anderen Gotteskindern, die sagten, Erlo, weißt du, was der Schlüssel ist? Only believe. Only believe. Everything is possible. If you believe, musst nur glauben. Daran hat es gefehlt. Gut. Ich war ein Mann, der manches gewagt hat. Dann bin ich los mit der Glaubensgeschichte. Glaube nur, wenn du glaubst. Irgendetwas ist möglich, wenn du glaubst. Hab eine gute Predigt, die foolproof war, vorbereitet. Dann habe ich über den Glauben gepredigt. Wenn wir nur glauben, es liegt am Glauben. Wenn wir glauben, dann können Sachen geschehen. Und habe den Glauben so groß gemacht wie ein Berg, sodass er ein Senfkorn bewegen konnte. Gut, habe ich gepredigt. Wieder kam eine Frau. Doch selten, was Frauen anrichten können. Kam sie, stimmt das, was du uns gepredigt hast? Dann natürlich. Doch biblisch. Doch warum? Ja, mein Mann ist blind. Können wir den morgen zum Gottesdienst bringen, dass du über ihn beten kannst, dass er sehend wird? Ja. Ich sage, ja, das kann ich. Aber kommt nicht zum Gottesdienst, kommt vor dem Gottesdienst. Ich sage, glaubt ihr, dass er sehend wird? Ja, wir glauben das. Die ganze Familie stimmte mit ein. Der Vater war aber nicht da, der war zu Hause. Ich sage, bringt ihn morgen. Dann beten wir über ihn. Dann haben wir geglaubt. Ich habe denn auch meinen Glauben zusammengerafft von Nord und Süd, Ost und West, dass der Berg des Glaubens so groß würde wie möglich, wie die Himalaya-Berge. Und hier war nun ein Senfkorn. Aber der Herr Jesus hat gesagt, dass, wenn euer Glaube ist wie ein Senfkorn, wird der Berge versetzen. Aber wir hatten nun Glauben, der so groß war wie die Berge, um ein Senfkorn hinwegzutun. Dann kamen sie den nächsten Tag. Da glaubt ihr? Ja. Gut, dann beten wir. Haben gebetet, über ihn gebetet. Amen. Schaut ihn an, kannst du sehen? Nein. Da fiel mir wieder die Butter vom Brot. Sagte ich, Mensch, was ist denn? Was von dieser Glaubengeschichte? Der Glaube ist ein seltsam Ding. Der Herr hat nie gesagt, wir sollen an unseren Glauben glauben. Wir sollen an ihn glauben. Und der Glaube, je mehr wir auf den Glauben konzentrieren, desto kleiner wird er. Aber wenn wir auf Jesus blicken, dann wächst er. Nach großen Wunden. Wunde, wo Menschen gesagt haben, mit diesen Wunden kannst du die ganze Welt in Bewegung bringen. Haben Menschen gefragt, hattest du besonderen Glauben, als du für diesen Menschen gebetet hast? Musste man sich am Kopf kratzen und sagen, du, ich weiß gar nicht. Ich habe nicht an Glauben gedacht. Was hast du denn gemacht? Ich habe einfach zu Jesus geredet. Ich habe einfach zu ihm geredet. Und dann geschah es. Gut. Dann sagte ich nach 12 Jahren, ich gebe auf. Ich bin beschäftigt mit etwas, was theoretisch stimmt, aber praktisch, im Praktischen, nicht auszuführen ist. Aber dann sagte ich, vor dem ich aufgebe, noch einen letzten Versuch. In der Zeit glaubte ich nicht mehr, dass die Bibel Gottes Wort ist, von einer vom Anfang bis zum Ende. Da waren viele Sachen in der Bibel, wo ich sagte, dieses stimmt, dieses nicht. Und ich war der Narr, der auf dem Thron saß und sagte, dies gilt und das gilt nicht. Ich sage wiederum, möge Gott mir das vergeben. Heute glaube ich, dass dieses das Wort Gottes ist, von A bis Z. Und dass alles für uns heute noch gilt, aber in der Zeit nicht. Aber dann, ich war bei einer kleinen Gemeinde, wir versammelten uns in dem alten Kuhstall, wo die Erweckung begonnen hat. Und ich sagte ihnen, Menschen, seid ihr bereit, dass wir jeden Morgen zusammenkommen um 7 Uhr, jeden Abend um 6 Uhr, zweimal am Tag. Wir nehmen uns ein Buch aus der Bibel und studieren das. Wir sind nicht wie unartige Kinder, die einen Kuchen bekommen und dann nur die Kirschen essen, zerbrechen und die süßen Rosinen herausholen. Wir müssen den ganzen Kuchen essen. Und die Zulus erzählen, die Engländer erzählen von 3 blind mice, 3 blinde Mäuse. Aber die Zulus erzählen von 3 blinde Männer. Die wollten alle einen Elefanten sehen. Und ein Blinder, der sieht ja nicht mit seinen Augen, sondern mit seinen Fingern. Und eines Tages kam ein Freund mit seinem Auto, sagt, ich habe gehört, ihr wollt so gerne einen Elefanten sehen. Kommt ins Auto, ich fahre euch zum Park. Da könnt ihr einen großen Elefanten sehen. Und Sie waren so aufgeregt wie kleine Kinder. Fuhren zum Park. Da wurden sie willkommen geheißen. Und der Freund sagte, ich habe 3 Blinde hier, die möchten so gerne einen Elefanten sehen. Er sagte, wir haben einen riesigen Elefanten. Die brauchen sich aber nicht zu fürchten. Der ist ganz, ganz zahm. Kommt mit, Kinke. Und sagt so, nun steht ihr 1 Meter vom Elefanten weg. Der Erste kann sich nun den Elefanten anschauen. Der war nun beim Hinterbein. trete einen Schritt näher, dann kannst du ihn berühren. Und er fasste das Hinterbein. Er sagt, das habe ich nicht gedacht, ist dies, wie ein Elefant aussieht. Gut, der zweite neben ihm, du kannst auch sehen, er stand neben ihm, einen Schritt vorwärts, und befühlte den Bauch. Was? Das hätte ich nie geträumt, einen Elefanten zu sehen. Der dritte hat den Rüssel zu Fass bekommen. Wurden dann nach Haus, freudestrahlend, die zu Hause waren, dachten, wir warten nun auf den Bericht, was sie uns sagen werden, wie ein Elefant aussieht. Als sie dort ankamen, habt ihr einen Elefant gesehen? Ja. Wie sieht er aus? Der erste sagt, wie ein riesiger Baumstamm. Der zweite sagt, Bruder, wovon redest du? Warst du denn nicht da? Ein Elefant ist wie ein großer Ballon. Der dritte sagt, Mann, seid ihr verrückt? Was ist in euch gefahren? Ein Elefant ist wie ein großer Schlauch. Da hatte den Rüssel. Dann fing der Zank und Streit an. Dann bekämpften sie sich. Du, das ist nicht so. Doch, ich war dort. Der andere sagte diese. Sagte, oh, so sind wir Christen. Wir haben alle unsere Rosinen in der Bibel, nicht? Und unsere Lieblingstexte in der Bibel. Und der eine betont dieses, der andere betont das. Der eine die Liebe Gottes, der andere das Gericht Gottes, der andere die Gerechtigkeit Gottes. Watchtower, die sagen, es gibt keine Hölle. Wenn Gott die Liebe ist, kann er doch keinen in die Hölle verdammen. Und so haben die Kinder Gottes sich in den Haaren und zerfleischen sich. Wie die Hunde, die einen Hasen jagen. Sie werden ihn aber nicht fangen. Sie zerfleischen sich selbst. Ich sage so, lieben Freunde, Schluss mit dem. Wir nehmen ein Buch aus der Bibel und beginnen beim ersten Kapitel, ersten Vers, zweiten Vers. Und systematisch gehen wir durch das Buch. Wo sollen wir beginnen? Ich weiß nicht warum, aber wir begannen mit der Apostelgeschichte. Ich glaube, es war wohl, Erweckung war immer das Wort für mich. Durch die ganze Kirchengeschichte. Jedes Buch, was ich lesen konnte über Erweckung, habe ich gelesen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Apostelgeschichte. Gut. Da haben wir mit der Apostelgeschichte 1 begonnen. Den ersten Vers. Den der Dr. Lukas geschrieben hat. An seinen Freund. Von alledem, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Wenn man Gott sucht, von ganzem Herzen, sagt er, wird er sich finden lassen. Und das stimmt. Haben wir erfahren. Wir sagten, nun Herr, wir gehen durch dein Wort. Dein Wort soll gelten, so wie es ist. Wir wollen nicht dazu tun und nicht hinweg tun. Und Lukas schreibt von alledem, was Jesus getan und gelehrt hat. Das durchbohrte unsere Herzen. Brachte uns zum Weinen. Was? Jesus begann mit Tun und endete mit Lehren. Wir sagen den Menschen, wenn sie uns tadeln und was, tu nicht, was ich tue. Tu, was ich dir sage. Blicke nicht auf mich, blicke nur auf Gott. Und so bedecken wir dann unsere Fehler. Aber hier sahen wir, dass Jesus nicht nur predigte und lehrte, sondern vor dem er damit begann, hat es praktiziert. Wenn wir Christen frommes Zeug reden, aber wir leben es nicht und praktizieren es nicht und es ist nicht sichtbar in unserem Leben, sind wir Pharisäer und Schriftgelehrten in diesem neuen Jahrhundert und Heuchler. Das Leben muss es bezeugen. Und so gingen wir durch die Apostelgeschichte. Kamen wir dorthin, wo er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Zeugen in der griechischen Sprache ist Martyr, Märtyre. Was? Wir werden Märtyrer sein. Sagt Gott, wir können ja nicht Märtyrer sein in Südafrika, da müssen wir nach Russland zu den Kommunisten. Hier werden wir nicht getötet für unseren Glauben. Aber ich konnte es nicht recht fassen. Was will Gott uns dadurch sagen? Was ist ein Märtyrer? Ein Märtyrer ist einer, der bereit ist, für seinen Glauben zu sterben. Sind wir das? Sind wir bereit dafür? Ist unser Leben dem Herrn Jesus ganz ergeben? Ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn der Geist Gottes euch über euch kommt und ihr werdet Kraft empfangen. Kraft. Und das heißt Dynamis in der griechischen Sprache. Erinnert uns an Dynamit. Und Dynamit wird nicht in sanften Sand gebraucht, sondern im harten Boden. Da, wo es am unmöglichsten ist, da wird Gott uns gebrauchen. Wir sagen so leicht, ach, hier ist es unmöglich, dies ist ein hartes Pflaster, hier kann Gott nicht wirken. Ich laufe lieber davon, wo es nicht so schwer ist. Aber der Herr sagte, ihr werdet bleibet hier in Jerusalem, sagte er. Bleibet hier in Jerusalem. Und das war der schlimmste Ort, der härteste Ort. Und so sind wir denn durch die Bibel gegangen. Und als wir lasen von der Einheit, sie waren ein Herz, eine Seele. Er sagte, die Christen kenne ich nicht als solche. Ein Herz und eine Seele. Wir wissen ja die Eigenschaft der Seele. Das Gefühl, unser Wille, das sind Eigenschaften der Seele. Wenn es heißt, ja, sie werden alle eins sein, weil sie zu einer Kirche, einer Gemeinschaft gehören, eine Gemeinde. Nein, eins. Im Herzen. Und in der Seele. Und dann heißt es sogar in der Zulu-Sprache ein Wort. Ich kannte die Christen anders. Wenn man irgendein Thema nahm, dann sagte dieser, das bedeutet diese, der andere sagt, das bedeutet das. Und schließlich bekämpften sie sich. Aber wie war das möglich? Konnten wir nicht fasten? 3000 Menschen bekehrt, 5000, ein Herz und eine Seele. Sie sprachen verschiedene Sprachen, wenn sie auch Juden waren, aber verschiedene Hintergründe. Wir sagten, Gott, die Gemeinde, ein Herz und eine Seele. Da konnte ich verstehen, warum es heißt, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte. Heute wird auch viel gebetet in der Welt, Aber die Städte bewegt uns. Unsere Familien, unsere Kinder bewegen uns. Wir bewegen es, nicht sie. Deutschland bewegt uns. Europa bewegt uns. Aber die haben gebetet und dann wurde die Städte bewegt. Und dann sagten wir, oh Herr, jetzt können wir sehen, warum die Städte sich nicht bewegen kann. Der Herr Jesus hat gesagt, die Welt wird glauben, dass du mich, Vater, gesandt hast. Wenn sie sehen, wie die Christen sich lieben. Wenn ihr euch untereinander liebt, das wird die größte Predigt sein. So gingen wir denn da durch das Buch. Gleichzeitig hat der Heilige Geist mich auch am Kragen gefasst und begann in meinem Leben. In Afrika sind wir sehr praktisch und einfach und sagen, du weise nie mit deinem Finger zu einem anderen. Siehst du die Hand, was sie tut? 1, 2, 3 Finger, die zeigen zurück. Du tadelst den, aber 3 Finger sagen, du bist 3-mal schlimmer, als was er ist. Und der Daumen, der zeigt nach oben und sagt, Gott ist Zeuge. Wir kritisieren ja leicht andere und finden die Fehler bei anderen. Bei anderen Kindern. Aber mit unseren Kindern sind wir blind. Und mit anderen Menschen, ja, könnt ihr sehen, die Frau, der Mann. Aber der Herr Jesus, der sagt nicht 3. Er sagt, du Heuchler, du siehst den Spalten im Leben, im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Ich fragte hier in Deutschland mal in einer Versammlung, wie viele Splitter gibt es in einem Balken? Ich frage die, die gut sind. In Mathematik stand da ein Bursche auf und sagt, 1 Million. Sag, Mensch, so weit habe ich nicht gedacht. Das stimmt es ja ganz gewiss, ein großer Balken. Sind Millionen Splitter. Ich sage, nun kann das sein, dass Jesus sagt, dass deine eigene Sünde millionenmal schlimmer ist in Gottes Augen als die Sünde deines Bruders oder deiner Schwester. Wir sind ja alle Brüder, wenige, die keine Hosen anhaben. Alle Brüder, nicht? Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders. Der ist dir so groß wie ein Balken. Aber der Herr Jesus, der mal Himmel und Erde alles richten wird, vor dessen wir Thron wir mal erscheinen müssen, Rechenschaft ablegen, für jedes unnütze Wort, das wir geredet haben, der wird sagen, du, jetzt wirst du alles in meinem Lichte sehen, dann erkennen wir, dass unsere eigene Schuld millionenfach schlimmer ist in Gottes Augen als die Sünde unseres Bruders. Nun, lieben Freunde, das sind Sachen, die wir klar ins Auge sehen müssen. Wenn wir Erweckung erleben wollen, wenn Gott unter uns sein soll, wenn Gott Europa erfassen soll, sind dieses alles Tatsachen. Das beginnt bei einem jeden, bei sich selber. Ich beschuldige die Menschen, ich sage, ach, die Männer, die saufen zu viel und huren zu viel, gehen mit anderen Frauen. Die Jugend ist nur beschäftigt mit der Welt, sich selbst zu putzen. Und so weiter, fand den Fehler überall. Junge Menschen, nur Sport, Fußball. Wir leben in einer Zeit, wo der Fußball eine größere Attraktion ist und eine Kraft und Wucht als Jesus Christus, der Allmächtige. Und wir sind damit zufrieden. Das quält uns nicht, wenn das so ist. Und dann begann der Heilige Geist, als Jesus seinen Jüngern sagte, ich werde euch zurücklassen. Den Weg, den ich gehe, könnt ihr nicht mit mir gehen. Aber ich muss zu dem, der mich gesandt hat. Wenn das nicht geschieht, kommt der Tröster nicht. Aber wenn der Tröster gekommen ist, wird er die Welt überzeugen von ihrer Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und der Petrusbrief sagt, das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Wenn wir sagen, Herr, wirke in der Welt, erwarte nicht, dass er draußen beginnt bei den Heiden. Er beginnt beim Hause Gottes. Wer ist das Haus Gottes? Das sind wir, die wir gläubig sind, wo Gott wohnt. Da soll das Gericht beginnen. Und Gott wirkte in meinem Leben. Eine Sünde nach der anderen brachte er ans Licht. Die erste Sünde war der Hochmut. Stolz. Da hatte ich eine Vision. Im Gottesdienst, plötzlich sah ich mit großen Buchstaben geschrieben, Gott widersteht den Hoffätigen. Ich sagte, Mensch, ich habe gedacht, es ist der Teufel, der es immer mir so schwer macht. Nun gehen mir die Augen auf, Gott widersteht mich. Ich sage, ach, wenn es nur der Teufel wäre, der mich widersteht, dann könnte es mir doch durch die Gnade Gottes gelingen, dass ich ihn noch überwinde am Ende. Aber wenn Gott mich widersteht, then I'm fighting a losing battle, dann kämpfe ich einen Kampf, der verloren ist. Ich weinte, sagte Gott, sei mir Sünde gnädig. Und Gott fasste mich am Kragen, weil ich so blind war, und hat eine Sünde nach der anderen aufgedeckt in meinem Leben. Gesagt, Erlo, siehst du das? Und da habe ich die anderen Menschen vergessen. Meine Mitmenschen, die Gemeinde, ihre Untreue und so weiter. Und sagte, Gott, ich bin der größte Sünde. Verzeihe mir. Verzeihe mir. Eines Abends kam ich an. Und mit dem Auto war spät geworden. Die Menschen hatten sich so versammelt und sangen. Und ich sagte, ich muss schnell hin, eine Krawatte anziehen, Anzug. Aber ich fühlte mich gedrungen, so hinzugehen mit meinen schmutzigen Arbeitskleidern. Aber ich sagte, Herr, das kann ich nicht. Was wird die Person von mir denken? Was wird die Person sagen? Was wird die dritte Person fühlen, wenn ich so mit der Bibel in der Hand davor stehe? Drei Personen standen vor mir. Und dann plötzlich Elia. Im Alten Testament war mein Lieblingsprophet. Den habe ich geehrt. Der hatte Vollmacht in seinem Gebet. Der hat gebetet und dann fiel das Feuer vom Himmel. Der hat gebetet, dass es nicht regnen sollte. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Dann setzte er sich wieder mit dem Kopf zwischen seinen Knien und betete, dass es regnen sollte. Und er sandte den Knecht, schau mal, er sagt, ich sehe eine Wolke so groß wie eines Menschen Hand. Sagt, geh zum König, sagt, dass er sofort sich aufmacht, nach Haus, der große Regen kommt. Und er kam, das waren Menschen mit Vollmacht. Sie hat nicht nur ein frommes Maul oder einen frommen Schnabel. Das waren Männer mit Vollmacht. Die brauchen wir heute auch, und Frauen, die männlich sind im geistlichen Leben. Ohne die ist die Welt verloren. Und gestern Abend oder vorgestern Abend habe ich darüber geredet, dass die verloren gehen, Gott wird ihr Blut von unseren Händen fordern. Das bedeutet, dass er uns anklagt, dass wir sie erwürgt, dass wir sie getötet haben. Und sag nicht, sie sind zu hart, sie wollen nicht, vor dem der letzte Splitter aus deinem eigenen Leben genommen ist. Und der Elia, der stand vor seinem irdischen König, ein gottloser König. Er hatte auch eine Frau, die ihm keine Gehilfin war. Eine böse Frau. Nun, warum er so schlecht war, weiß ich nicht, ob es wegen seiner Frau war oder dass die Frau so schlecht war wegen ihm. Da bestehen verschiedene Möglichkeiten. Und er stand vor dem gottlosen König und sagte, Herr König, Gott, vor dem ich stehe. Ich sagte, oh Gott, das kann ich nicht sagen. Gott, vor dem ich stehe. Wenn ich in der Gegenwart eines Prinzen ist oder eines Königs, dann bin ich so bewusst von dem König und dem Prinzen und von der Hoheit und der königlichen Familie, dass ich vorsichtig bin, wie ich mich benehme und vergesse den lebendigen Gott. Aber der Elia sagt, Herr König, Gott, vor dem ich stehe. Und ich sage, Herr, das tue ich nicht. Ich stehe vor dieser Person. Was sagt die? Ich stehe vor der nächsten Person. Wie fühlt die? Ich stehe vor der nächsten Person. Was denkt die? Und dann plötzlich sah ich einen Hindu-Tempel. Hier werden viele Moscheen gebaut und die Christen helfen den Muslims, den Islam, um Moscheen zu bauen. Aber leider können wir keine Kirchen in ihrem Land bauen. Aber die Hindus, die bauen ihre Tempel. Und die haben dann ihre Götzen da. Furchtbare Bilder. Menschen in Schlangengestalt, wie die wilden Tiere, wie die Dämonen. Und da zeigte Gott mir ein Bild, ein Film von mir selbst. Und ich sah, wie ich in den indischen Tempel ging und vor das erste Götzenbild mich beugte, auf die Knie ging, bis mit meine Stirn auf den Boden in Anbetung. Dann stand ich auf und dann beugte ich mich vom zweiten Götzen. Und dann vor dem dritten Götzen. Da weinte ich wieder, mein Herz zerbrach. Da 12 Jahre lang habe ich den Heiden gesagt, ich komme zu euch im Namen Gottes. Ich bringe euch das Evangelium Jesu Christi. Und nun finde ich, dass ich selber ein Götzendiener bin. Paulus sagte, ich will das Evangelium nicht verkündigen, anderen, und werde selbst verdammlich verwefelt. Und nach 12 Jahren fand ich, dass ich selbst verwerflich war. Sagt, das war ein großer Zirkus. Herr, sage den Menschen, ich komme als Knecht Jesu und nun werde ich geprüft und bin zu leicht, werde gewogen, zu leicht erfunden. Ich ging in den Gottesdienst. Ich weinte, ich wollte nicht, dass die Menschen meine Tränen sahen. Ich kam in der Seitentür und ging zum ersten Stuhl und ging gleich auf die Knie und sagte, lasst uns beten. Unsere Gebetsstunden waren Stunden des Weinens. Und da riefen wir, ach, dass du den Himmel zerreißen wollest und führest herab. Und dann erhörte Gott in Gnaden. Ich kann noch vieles erzählen, die Zeit reicht aber nicht dazu. Ich muss bald aufhören. sagte, Gott sei uns gnädig. Und dann geschah das Wunder, dass Gott den Himmel zerriss und herabfuhr. Das Wort im 2. Timotheus 2, Vers 19 ist von größter Bedeutung. Der beste Grund Gottes besteht. Er kennt die Seinen an einer Seite. Und an der anderen Seite, wer des Herrn Namen nennt, trete ab von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Befehl Gottes. Das ist das Fundament Gottes. Wer den Namen Christi nennt, trete ab von aller Ungerechtigkeit. Sonst hast du kein Recht, den Namen Christi zu nennen. Im Alten Testament, in 2. Chronik 7, Vers 14, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, sich bekehrt von dem bösen Wegen, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land heilen. Und ihr Land heilen. Es ist, als ob Gott unser Land in unsere Hände gegeben hat und dass es von uns abhängt, ob es geheilt wird oder nicht. Und worauf kommt es an? Dass wir uns reinigen. Und wenn man weiterliest, in 2. Timotheus heißt es, in einem großen Hause sind viele Gefäße, goldene, silberne, irdene und so weiter. Einige zu Ehren, einige zu Unehren. Wenn wir uns aber reinigen, werden wir Gefäße zu Ehre, zu Ehren, zu Ehre Gottes. Sein Geheimnis, geistliches Geheimnis. Willst du Vollmacht? Willst du, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist ist, durch dich wirkt? Reinige dein Leben. Willst du im Hause Gottes ein brauchbares Gefäß dem Herrn Jesus Christus? Und in der Chronik, in der Chronik, 2. Chronik 7, wenn mein Volk sich demütigt, und das fällt uns so schwer, liebe Christen. Im Plattdeutsch, unsere Vorfahren waren Plattdeutsch. Menschen sind Wellness in Himmelreich. Der Wille des Menschen ist ein Himmelreich. Das ist eine verdammte und verfluchte Sache. Und darum gehen manche vom rechten Weg ab bis in die Hölle hinein. Weil sie einen dicken Kopf haben und halsstarrig sind. Sie können sich nicht beugen. Lieben Freunde, oft sind Eltern die Schuld. Die sagen, lehre dein Kind, vor es 3 Jahre alt ist, um sich zu beugen. Und wenn du versagt hast, wirst das Kind sich nie wieder beugen in seinem Leben. Gut, wenn wir unsere Kinder lehren, sich zu beugen, sich zu demütigen, zu sagen, nicht mein, dein Wille geschehe. Fast 50 Jahre ist, ganz 50 Jahre, dass ich predige. Und in diesen 50 Jahren habe ich es über und über erwiesen, dass die Plattdeutschen das rechte Wort haben. Menschen, sein Willen ist sein Himmelreich. Er ist bereit, in die Hölle zu gehen, an seinen Willen zu halten. Aber es fällt ihm schwer, sich zu beugen. Und möge es keine Christen, solche Christen hier geben in dieser Gemeinde. Denn geht euch der Segen Gottes verloren. Und als Gott die Gemeinde reinigte, mich reinigte, ich hörte eine Frau, die schrieb an andere Menschen, verzeiht mir, ich habe über euch gegossipt. Gossip auf Deutsch. Was ist Gossip auf Deutsch? Afterredet. Ja, seine Sünde. Spezialisieren unsere Schwestern. Ah, das Mundwerk bei den Frauen ist fantastisch. Hier ist klassisch. Ja, das viele reden. Aber ich muss eingestehen, dass manche Menschen es euch nachmachen. Aber damit seid ihr ein schlechtes Vorbild. bei den Männern, die reden nicht so viel. Die Bibel sagt, wer viel redet, hat viele Sünden. Das könnt ihr von den Männern lernen, schweigsam zu sein. Aber die Sünde der Männer ist natürlich der Zorn. Die werden ärgerlich, verdrießlich, böse. Ja, lieber Mann, wenn du ärgerlich wirst, bist du kein Mann, bist ein Waschweib. Der Zorn muss auch weg aus unserem Leben. Wir müssen uns davon reinigen. Und als die Kinder Gottes sich bereinigten, die Frau ging zum Mann, bitte vergib mir. Der Vater ging zum Sohn, mein Sohn, vergib mir. Die Kinder gingen zu den Eltern. Die Schulkinder gingen zu den Lehrern und Gott zündete das Feuer an und es brannte durchs Land. Das war der Beginn der Erweckung. Nun habe ich keine Zeit mehr, um zu erzählen von der Erweckung. Aber der Geist Gottes ging buchstäblich in die Häuser der Menschen und brachte sie Tag und Nacht. Oft haben wir nicht geschlafen, hatten keine Zeit zum Essen. Wenn der eine wegging oder eine Gruppe, kam die nächste. Tag und Nacht kam. Wir sagten, wie kommt das? Kein Glockenschlag? Nichts geplant? Der Gott kam hernieder, wirkte durch seinen Geist und die Menschen kamen zum Glauben und bekehrten sich. Und sie kamen zu uns und sagten, was sie wollen. Wollen unser Leben mit Gott in Ordnung bringen. Kamen, morgens gingen wir, da waren 100, 200, 300 vor der Tür. Menschen, was wollt ihr? Wir können nicht zur Arbeit, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Wir sind Sünde. Wir bitten Gott um Verzeihung. Kannst du für uns beten, dass Gott uns vergibt? Ja, gut, lasst uns beten. Herr, vergib ihnen ihre Sünde. Wasche sie rein mit deinem Blut. Sei ihnen gnädig, Herr. Amen. Da sagten die Heiden, nein, Erlo. Nicht so. So wird's nicht gemacht. Wir wollen unsere Sünden bekennen und mit Namen nennen. Wir wollen nicht ein generales Gebet, vergib uns unsere Sünden. Nein. Ich kann nicht, ich muss es bekennen, dass ich einen anderen Menschen gemordet habe. Und so kamen die Menschen hin und bekannten ihre Sünden, Tag und Nacht. Frauen blieben den ganzen Tag. Ich sagte, Frauen, wenn ihr nach Hause kommt und die Sonne ist untergegangen, dann bekommt ihr den Knüppel auf den Kopf. Der Mann wird sagen, wo warst du? Warst du mit anderen Männern? Sie sagten, Erlo, Liebe, dass wir den Knüppel auf den Kopf bekommen. Aber Frieden haben mit Gott. Als dass wir vor Sonnenuntergang zu Hause sind und haben unsere Sache mit Gott nicht bereinigt. Oft blieben Menschen 3 Tage, 5 Tage lang und warteten, bis sie an die Reihe kamen, um ihr Leben zu bereinigen. Und sie sagten, wir wollen unsere Sünde mit Namen nennen. Und dann hatten sie Frieden. Dann gingen sie nach Hause, sie strahlten. Der Mann sagt, Frau, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Er war ein Trunkenbold, der schlimmste Säufer in der Umgebung. Der hat alles versoffen. Die Frau musste arbeiten. 3 seiner Kinder sind verhungert. Und kam besoffen nach Hause, fluchte und schimpfte. Und die Frau hatte das Bett schon geöffnet für ihn, die schönen weißen Laken. Er setzte sich hin, er sagt, schüttelte den Kopf, das hat meine Frau noch nie getan. Und als er auf dem Bett saß, da kam sie an mit einer Schüssel warmen Wattes und sagte, Vater, kann ich deine Füße waschen? Erlaubst du mir das? Dann zog sie ihm die Schuhe aus und wusch seine Füße. Er schüttelte den Kopf. Er sagt, ich kann dies nicht verstehen. Vor dem habe ich gesagt, bring mir Wasser, wenn meine Füße wasche. Und dann brachtest du mir kaltes Wasser. Und nun bringst du mir warmes Wasser mit einem reinen Handtuch, mit schöner Seife. Sie darf ihm nicht sagen, dass er bekehrt ist. Das darf eine Zulu-Frau nicht. Das Recht hat sie nicht. Schweigt sie. Und als sie seine Füße gewaschen hat, da sagte er, Frau, ich kann dies nicht verstehen. Hast du den Gott der Weißen angenommen? Hast du den Gott der Weißen angenommen? Sie sagt, warum sagst du so? Er sagt, wenn ich dich nicht zähmen konnte mit dem Knüppel und Jesus Christus konnte das, dann ist das was Gutes. Nach einigen Wochen war er auch bekehrt. Und so führten die Frauen ihre Männer eine nach dem anderen, brachten sie zu Jesus und sie bekehrten sich. Harte Zulu-Männer wurden gewonnen ohne Wort, aber mit dem Wandel. Kind, Eltern sagten, Kind, was ist mit dir los? Wir mussten dir 2-3 Mal sagen, was das geschiehe. Und dann stöhntest du und wolltest, warum muss ich das immer tun? Jetzt reden wir nicht einmal und den tust du schon. Und wenn wir nach Hause kommen, ist das Haus schön rein. Dann kamen die Eltern durch die Kinder zum Glauben. Habe ich nicht erzählt von all den Wunden, die geschehen sind. Aber natürlich die geistlichen Wunde sind die größten. Ich muss jetzt schließen. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Zündest das Feuer an, dass das Wasser kocht, dass das Feuer brennt, sodass die Heiden erkennen, dass du Gott bist. Welch ein Vorrecht haben wir, dass wir brauchbare Gefäße sein können in den Händen Gottes. Welch ein Vorrecht, wenn Gott mit uns beginnen kann. Möge Gott schenken, dass viele unter uns heute Abend sagen, Herr, ich bin bereit, beginne in meinem Leben. Ich möchte auch ein brauchbares Gefäß sein. Und alles, was den Heiligen Geist dämpft und betrübt, dass das hinweggetan wird. Dankeschön.